HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Salim Ashkar, Pianist, geboren in Nazareth, eine berühmte Stadt in Israel. Gastgeber ist Andreas Bomber. Ich habe den Eindruck, Herr Ashkar, Sie schreiben nicht nur das Land Israel in Ihren Lebenslauf als Geburtsort, sondern auch den Ort, speziell Nazareth. Der ist natürlich in der Geschichte der abendländischen Kultur, des Christentums, ein ganz zentraler Ort, der Heimatort von Jesus Christus. Mhm. Wollen Sie damit was zum Ausdruck bringen oder wollen Sie nur sehr präzise sein?
Naja, ich muss präzise sein, weil ich bin auch Palästinenser. Das heißt, wenn man nur Israel schreiben würde, dann könnte es auch nur jüdisch-israeli sein. Und dass ich Palästinenser bin, ist mir wichtig erstmal, aber das soll auch irgendwie klar sein. Für viele wird es auch sowieso von dem Namen klar sein. Das ist ein arabischstämmiger Name. Ja, ich komme, wie zu sagen, aus einem komplizierten Ort. Wenn man will, eine komplizierte Identität. Ich bin auch Christ, also ich bin Christ-Palästinenser in Israel. Sehr viele Minderheiten da innerhalb dieser Definition. Ich lasse mich von dieser Definition nicht zu groß definieren, wie zu sagen. Aber es ist halt, wie es ist. Und es ist auch immer wieder lustig für mich gewesen, zu sehen, wie verschiedene zum Beispiel Kritiken von denselben Konzert in verschiedene Zeitungen, da steht der christliche Pianist, der arabische Palästinenser, der israelische Pianist. Es ist fast ein Sport geworden für mich, diese Sachen zu sammeln und auch ein bisschen drüber zu lachen.
Kokettieren Sie damit etwas?
Nee, niemals. Aber ich finde es einfach lustig zu beobachten, wie die Leute kämpfen mit dieser komplizierte Definition.
Ja, es ist ja auch kompliziert, weil wir in Deutschland oder in Europa, kann man sogar verallgemeinern, ja den Konflikt kennen zwischen den Israelis und den Palästinensern. Die Israelis sind jüdisch, die Palästinenser sind, ja, da weiß man schon gar nicht, arabisch, dann weiß man, da gibt es den Libanon, der ist christlich. Aber sehr informiert sind wir da eigentlich.
Naja, und das ist alles im Hintergrund auf eine geschichtliche Beziehung mit Juden, der auch kompliziert ist. Und das bedeutet, das europäische Sicht auf diesen Konflikt ist dreidimensional, wenn man so will. Und das macht das auch nicht einfacher und auch nicht einfacher, um nach vorne zu kommen. Weil um nach vorne, ohne jetzt groß über Politik zu reden, wenn man jetzt irgendwann nach vorne kommen will mit dem Konflikt, man braucht Europa unbedingt. Für mich ist es ganz, ganz klar, dass mit der heutigen amerikanischen Politik kann man nichts mit was Positives rechnen. Und meiner Meinung nach, Europa muss agieren, damit wir nach vorne kommen. Und Europa kann nicht agieren, wenn es nur mit Schuldgefühle ohnmächtig ist.
Ja. Verstehen wir in Europa und speziell in Deutschland mit unserer Vergangenheit, verstehen wir überhaupt, worum es geht bei diesem israelisch-palästinensischen
Mehr und mehr, glaube ich, ja. Also es ist auch eine Generationsfrage. Natürlich, es gab eine deutsche Generation, die vor allem mit die deutsche, jüdische, tragische Geschichte auf das Konflikt zugeht, was verständlich ist. Aber wie gesagt, das hilft uns in dem Sinn nicht weiterzukommen und nach Lösungen zu suchen, zu finden. Und ich glaube, mehr und mehr Europäer, mehr und mehr Deutsche haben ein tieferes Verständnis von dem Konflikt und von der politischen Problematik objektiv bezogen auf was jetzt und hier passiert. Ja. Und wie zu sagen, trauen sich außerhalb des geschichtlichen Dimension zu denken.
Ja. Wie haben Sie das erlebt als christlicher Palästinenser in Nazareth, im jüdischen Staat Israel, in dem ja auch Araber leben, in dem eben auch Christen leben? Ja. Wie haben Sie Ihre Jugend erlebt?
Ich hatte eine sehr glückliche Jugend und im Nachhinein auch, muss ich sagen, als ich dann durch musikalische Meisterkurse, also Klaviermeisterkurse und durch diese Reisen nach Europa auf die Suche nach musikalischer Erziehung, Ausbildung, da kam ich in Begegnung mit Kinder in meinem Alter. Und ich hatte das Gefühl, dass ihnen fehlt was, nicht mich. Ich habe von Anfang an ein sehr starkes Verständnis von der Welt als Kind. Mit 7 war der erste Libanonkrieg, das haben wir sehr stark miterlebt. Dann sehr schnell danach die erste Intifada, das palästinensische Aufstand und so weiter. Und dann begegnete ich Jugendlichen aus Europa, die nur über die letzte Levi's Jeans was in ist und was nicht und so weiter gesprochen haben. Ich hatte das Gefühl, da fehlt bei diesen jungen Menschen was. Es hatte nicht das Gefühl, dass bei mir war was Falsches. Und das ist natürlich auch was besonders an Kinder. Sie nehmen die Welt, wie sie ist. Und ich stehe dazu in dem Sinn, dass natürlich wir haben diese tragischen Sachen konfrontiert, aber auch emotional. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mich geschadet hat, sondern das Gefühl, dass es hat mir was gegeben fast. Genau. Ich habe von Anfang an mich mit der Welt im großen Sinn beschäftigt.
Ja. Wenn viele, wie soll man sagen, Nationalitäten, Glaubensrichtungen, Völker auf einem Punkt zusammenleben, dann gibt es ja sehr schnell Konflikte.
Klar, wobei alle diese Religionen sprechen vom Frieden eigentlich. Das ist das Lustige daran. Ja. Aber das ist ein Riesenthema, das können wir jetzt nicht, diesen Fass können wir nicht aufmachen.
Ja. Und man kann sich vorstellen, dass die Mehrheit bilden, und das ist im jüdischen Staat Israel, ist vielleicht die jüdische Bevölkerung, dass die mit Palästinensern, vor allem, weil sie ja das, was auf der Erwachsenenebene passiert, sehr, sehr schwierig wahrnehmen oder auch mit Christen eben nicht normal umgehen, in Anführungszeichen, sondern dass man vielleicht diskriminiert wird, ausgegrenzt wird. Haben Sie sowas erlebt?
Ich habe beides erlebt. Und das ist meine eigene Geschichte vielleicht. Hängt sehr viel von meiner Entwicklung als Musiker. Gerade dann habe ich auch sehr viele offene Menschen erlebt in Tel Aviv, die auf mich zukamen und wollten mich noch mehr helfen, noch mehr eine Hand geben. Natürlich, dann entsteht eine Dualität, eine persönliche Erfahrung und dann aber als Kontrapunkt zu dieser politischen Realität. Aber ist das nicht immer so? Das persönliche Erfahrung ist nicht immer, Gott sei Dank, 1:1 mit der politischen Realität. Das bedeutet, das Menschliche ist immer anders. Das bedeutet nicht, dass die politische Realität zu ignorieren ist. Ich habe sie auch auf die eigene Haut erlebt, wie zu sagen. Aber muss auch sagen, dann habe ich auch viel Großzügigkeit, viel Offenheit andersrum als Gegensatz erlebt. Ich kann Ihnen, wenn man spricht von Nazareth und dieser Ort und Politik und Identität spricht, ich hatte vor kurzem auch ein interessantes Erlebnis. Ich habe vor ein paar Tagen in Genf gespielt, Beethoven 3. Klavierkonzert. Und dann habe ich über meine Website eine E-Mail bekommen von jemandem, die im Konzert war. Sie meinten, dass sie hörten in mein Spiel und in meine Gesamterscheinung, dass ich auf diesen heiligen Ort komme und die Verbundenheit zu Jesus Christus ist da und so weiter. Und ich nehme das mit großem Dank und so weiter. Aber da wird sehr viel hineinprojiziert. Meine Meinung nach.
Ja, wenn das nicht, wenn
also, was, auch wenn nicht gut gemeint. Und das ist immer wieder so Thema, dass ich versuche, das nur zu erklären. Das ist auch, wenn die Leute das positiv sehen, ist es immer irgendwie Thema. Und ich entkomme es nicht.
Ja. Also, wenn das nicht dazu im Lebenslauf gestanden hätte, mit dieser komplizierten Herkunftsgeschichte, sondern wenn da gestanden hätte, sie kämen aus dem Burgenland oder irgendwo oder aus Südfrankreich, hätte kein Mensch mehr auf die Idee gekommen, Ihnen das zu sagen.
Dann vielleicht soll ich das einfach weg vom Biografie nehmen.
Ludwig van Beethoven, das ist die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, eine neue CD von Ihnen, wo Sie Beethoven-Sonaten spielen. Und nicht nur die bekannten, großen, späten Werke, sondern auch die Sonate Nummer 2. Daraus wollen wir jetzt den ersten Satz
hören. Ja, ich bin mittendrin ein Zyklusaufnahme. Ich spiele die gesamte Beethoven-Sonaten auf und das ist jetzt der 3. CD.
Dann hören wir dieses Stück mal an und anschließend erklären Sie uns ein bisschen was, warum man heute noch alle Beethoven-Sonaten aufnehmen muss. Salim Ashkar spielt Ludwig van Beethoven hier den ersten Satz aus der Sonate, der Klaviersonate Opus 2. Das ist die zweite, also eine frühe Sonate von Beethoven. Ja. Sie nehmen, Herr Ashkar, alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven auf. Nun könnte man sagen, das gibt es nun wirklich genug auf dem Markt. Warum machen Sie das? Was liegt Ihnen speziell an Beethoven?
Also wenn man so denkt, warum soll ich das machen, weil so viele das vorher gemacht haben, dann macht man nichts mehr.
Stimmt, die Frage war
blöd. Nein, aber ich verstehe. Aber die Gedanke ist absolut da. Also die Frage ist nicht falsch an sich. Das ist deswegen eigentlich, man soll diese Frage komplett ignorieren. Es gibt Probleme im Leben, die man nicht lösen kann. Man kann sie nur ignorieren. Mhm. Also die größten Fragen eigentlich im Leben kann man nicht lösen. So, Leben und Tod und Bedeutung und Sinn. Man kann sie vergessen, indem dass man sich in etwas komplett vertieft und mit großer Leidenschaft und Liebe etwas kreiert. Und dann entstehen diese Fragen nicht. Das gilt für das Leben, finde ich, aber auch insbesondere, wenn man sowas tut, der wirklich eine Lebensaufgabe ist. Und es gibt Momente von wirklich schwierigen Momente, wo man, wenn man auf sich sowas nimmt. Man kann das nur schaffen, wenn man wirklich mit Liebe und natürlich auch Ehrfurcht, aber auch mit Mut. Ich liebe diese Musik. Diese Musik spricht zu mir, wie zu sagen. Und ich möchte das weiter vermitteln. Und diesen Willen habe ich schon.
Es gibt ja verschiedene Wege, sich mit Beethoven zu beschäftigen oder mit ihm in Kontakt zu treten, sage ich mal. Das eine ist natürlich die Musik. Ja. Das ist das Erste. Das ist das, was wir von ihm übrig behalten haben. Ja. Das ist dieses ständige über Grenzen hinausgehen. Mhm. Nie mit einem Status zufrieden sein. Mhm. Ist ein Werk abgeschlossen, kommt das nächste. Und das muss wieder anders sein. Das muss größer sein, besser sein.
Immer alles neu erfinden.
So, dann gibt es natürlich den großen Revolutionär, den großen Friedensfreund, auch Beethoven. Also die menschlichen Qualitäten, die in zum Beispiel der 9. Sinfonie, in dem Chorfinale beschworen werden. Also so ein humanistischer Aspekt, der gar nichts mit Musik zu tun hat. Und noch anderes mehr, natürlich auch eine schwierige Persönlichkeit, die Beethoven darstellte. Was interessiert Sie am meisten?
Also,
wenn man sie überhaupt auseinanderdividieren kann.
Eben. Und was, inwiefern auch projizieren wir etwas in seine Musik, nur weil wir wissen von seiner Persönlichkeit. Also diese Sachen sind nicht so einfach auseinanderzunehmen und zu definieren. Und warum soll man eigentlich? Natürlich, die Musik steht im Mittelpunkt. Ohne diese Musik wäre seine Persönlichkeit auch nicht so interessant für uns heute. Aber ja, Beethoven ist wirklich so ein Komponist, aus dem auf seine Persönlichkeit und seine Musik ein Gesamtwerk entstanden ist. Schon über diese auch Idealisierung, diese romantische Idealisierung, seine Porträts und das wilde Haar und der grüblerische Figur und wild und einsam und alle diese Bilder, die wir geerbt haben, spielen eine Rolle, ob wir wollen oder nicht. Aber ich sag's nochmal, das ist alles möglich, nur weil die Musik dermaßen ewig ist. Ewig im Sinn von immer wieder relevant, immer wieder neu zu hören, neu zu verstehen, neu zu fühlen, immer wieder spricht für uns einzeln und spricht für uns alle. Es ist diese Multisicht der Sache. In jeder Phrase hat es so viel in sich. Und das fasziniert. Das fasziniert Generationen. Und deswegen beschäftigen wir uns immer noch mit Beethoven als Mensch dann auch.
Ja. Es kommt eine Doppelfrage, weil ich von dem Beethoven nicht weg will, doch vorher fragen möchte, wie Sie überhaupt zur Musik gekommen sind. Ich stelle mir das nicht so selbstverständlich vor. Nee. In Nazareth, als, ich sage es nochmal, als christlicher Palästinenser oder palästinensischer Christ in einem jüdischen Staat einfach mit dem Klavierspielen anzufangen. Ja. Und natürlich dann anschließend, wann Beethoven in Ihre musikalische Welt eingetreten ist.
Ja, also die Frage bezieht sich natürlich darauf, dass in der palästinensischen Gesellschaft klassische Musik ist nicht der hauptmusikalische Kultur oder eigentlich als ich jung war kaum zu finden. Warum ein 6-jähriges Kind sich dafür so begeistert, aus einer wirklich eine kleine Begegnung entsteht so eine große Liebe zu dieser Musik und eine fast Obsession, das zu verfolgen und das wirklich durchzuziehen. Das kann ich nicht ganz beantworten, warum. Aber ich hatte die Unterstützung von meinen Eltern, das auf jeden Fall. Bei mir, es war sofort ganz klar, dass ich das machen muss. Ich habe vielleicht dieses Bild zu oft benutzt, aber für mich ist es sehr relevant. Deswegen, ich wiederhole das nochmal. Es gibt doch diese Schildkröten, die aus dem Eier schlüpfen und ohne Elternbegleitung rennen zum Wasser. Das ist genau so für mich. Ich hatte eine kleine Begegnung mit Klaviermusik, kleinste Begegnung mit klassischer Musik und mit Klavier. Und dann sofort bin ich dahin gerannt, wie zu sagen. Musste ich das machen. Das Rest war eine lange Geschichte von Überwinden. Überwinden von Grenzen, überwinden von vielleicht auch manchmal Vorurteile, überwinden von auch geografische Grenzen, um meine musikalische Ausbildung zu finden. Aber nicht nur negativ, auch im positiven Sinn. Ich finde, da, dass ich das für mich entschieden habe und das suchen musste, vielleicht hat die Leidenschaft gerade so intensiviert und vergrößert.
Sie haben den Namen der Stadt Tel Aviv genannt. Tel Aviv ist die, denke ich mal, die internationalste Stadt.
Die musikalischste Stadt.
Ja. Und dann geht man von Nazareth nach Tel Aviv und kann dort studieren. So weit ist das, glaube ich, gar nicht.
Nee, weit ist das mit dem Auto nicht. Aber da sind psychologische, politische, sprachliche Grenzen. Als Kind, ich konnte kein Hebräisch. Innerhalb so einer gespannte politische Situation. Als Eltern denkt man, will ich mein Kind dahin schicken, um mit diesem Kulturschock, politischen Schock konfrontiert zu werden. Das sind lauter große Fragen. Also das ist nicht nur diese 1,5 Stunden Fahrt. Und manchmal war es einfacher, eigentlich nach Europa zu kommen, wo es neutraler war politisch, als dann nach Tel Aviv zu fahren. Natürlich, aber irgendwann bin ich hin, doch gegangen, habe auch Wettbewerbe gemacht, teilweise auch gewonnen und Konzerte gespielt, sehr früh, also mit 11, 12 schon mit Orchester in Tel Aviv. Und ja, und wie ich vorher erzählt habe, habe individuelle Großzügigkeit erlebt auf dem Hintergrund von großer politischer Spannung.
Und dann haben Sie beschlossen, nach Europa zu gehen. Sie leben in Berlin. Auch das ist eine internationale Stadt. Es gibt sehr viele Israelis, die in Berlin leben.
Und sehr viele Palästinenser.
Auch sehr viele Palästinenser, die in Berlin leben. Sie haben außer der Musik aber keine persönlichen Wurzeln in Europa. Also Ihre Eltern haben keinen europäischen Hintergrund, wie man so sagt.
Nicht so lange, nicht was wir wissen. Das, man weiß man nicht mit Kreuzzüge, welche Begegnungen da im Heiligen Land passiert sind. Aber
also das war das nicht, Land, dass man Deutschland ist das Land Beethovens, wenn man so will. Und deshalb, das sind Ihre Wurzeln, wenn man so will.
Das sind meine Wurzeln. Eigentlich, ja, wenn man alle Beethoven-Sonaten spielt, alle Klavierkonzerte, wenn man so viel Brahms gespielt hat, wenn man Goethe gelesen hat, dann ist man irgendwie auch Deutscher.
Ein interessanter Aspekt des Themas, was ist Deutsch?
Ja.
Ist eine große Diskussion in diesem Land. Wir hören jetzt Musik mit einem, ja, ein Komponist, das ist Robert Schumann, die zweite Sinfonie, daraus der langsame Satz. Sie haben Wert gelegt auf eine Interpretation. Das ist Daniel Barenboim mit der Staatskapelle Berlin. Auch Barenboim ist ja sehr bemüht, Israelis und Palästinenser und diesen ganzen Konflikt musikalisch, ich will nicht sagen zu befrieden, aber doch aufzuarbeiten und die Menschen im Musizieren zusammenzubringen. Hören wir mal einen Ausschnitt aus diesem Satz und sprechen dann, Herr Aschkar, darüber, wie Sie zu Barenboim stehen. Und dann kommen wir vor allem auf ein Projekt, was Sie selbst in dieser Art auch betreiben. Ein Ausschnitt aus dem langsamen Satz der zweiten Sinfonie von Robert Schumann. Gespielt von der Staatskapelle Berlin unter Leitung von Daniel Barenboim. Salim Aschkar hat sich das gewünscht. Er ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Warum, Herr Aschkar? Ich habe es vor der Musik gesagt. Warum Barenboim?
Ich finde, wie die Staatskapelle und Barenboim diese Schumann-Sinfonie, also ich habe die Gesamtaufnahme von den Schumann-Sinfonien. Und ich muss sagen, erstmal, die Schumann-Sinfonien liegen mir sehr am Herzen. Es gibt ein bisschen so diese Sicht, dass die sinfonischen Werke von Schumann sind nicht ganz sein bestes Werk.
Ja, falsch instrumentiert.
Falsch instrumentiert, aber so. Die großen Formen passen zu Schumann. Und das finde ich absolut dermaßen falsch. Ich finde die Sinfonien großartig. Ich liebe sie wirklich sehr, sehr. Und das ist der erste Grund, warum Schumann-Sinfonie überhaupt. Ich finde, dass die Staatskapelle mit Barenboim spielen diese Sinfonien dermaßen dicht, aber durchsichtig, singend im schönsten alten Stil. Also der Klang ist dermaßen singend und dicht und flexibel. Das ist eine Art zu spielen, der wirklich selten zu hören ist. Und der passt hier so sehr. Für mich sind sie wirklich die schönste Schumann-Sinfonien, die ich kenne.
Das ist es vielleicht, dieses altmodische Spielen, dieser altmodische Klang. Schumann ist ja auch
Beethoven. Das ist kein Beethoven. Es atmet, es singt, es ist die Agogik, das Timing. Wunderschön, wirklich. Einfach richtig.
Und dafür muss man als Dirigent dann eben auch einen Nerv haben. Den hat Daniel Barenboim, aber ich glaube.
Diese Gestaltungsohr oder Auge für die große Linie. Gleichzeitig atmen zu können, jeder Ton aussprechen zu lassen. Also diese zwei Sachen zu vereinen in diesen langsamen Satz ist wunderbar. Ja.
Ich glaube, Herr Aschkar, wer die Sendung bisher gehört hat und das verfolgt hat, der wird gesagt haben, ja, klar, dass die Aufnahme mit Barenboim kommen muss. Jetzt kommt aber nicht ein musikalisches Argument, sondern genau der Grund.
Das ist eigentlich der einzige
Grund. Ein jüdischer Dirigent, der eine sehr starke Beziehung zum Nahen Osten hat und dieses berühmte Orchester aus Israelis und Palästinensern gegründet hat. Und das ist ja quasi Ihre Lebensgeschichte.
Ja, gerne diskutiere ich diese Verbindung, aber ich muss sagen, ich habe diese Aufnahme ausgesucht aus reiner musikalischer Grund. Gerade habe ich mich mit den Schumann-Sinfonien beschäftigt. Gerade habe ich wieder neu entdeckt, wie toll diese Aufnahme ist. Das ist einfach entsteht aus dem Moment. Ich finde Barenboims Beschäftigung mit dem westlichen Divan, mit seiner Klarheit, seine persönliche Stimme und Klarheit, was das politische Konflikt angeht, ist wirklich hervorragend, mutig und inspirierend. Dazu kommt sein Engagement. Er weiß ganz genau, dass er das Konflikt nicht löst, sondern er tut, was er als Künstler machen kann. Und zwar seine Musik und Wissen anzubieten an junge Menschen aus der Region. Ja, das ist ein Aspekt, den man diskutieren kann. Das finde ich sehr wichtig.
Jetzt haben Sie selbst, habe ich gelesen und gelernt, im Zusammenhang mit dem Rheingau Musikfestival, das Ihr Projekt nämlich präsentiert im August. Sie haben selbst ein galiläisches Kammerorchester auf Deutsch gegründet.
Ja.
Das müssen Sie uns jetzt erzählen. Also das klingt so ein bisschen Vorbild Barenboim, der hat
ja
sowas
und
gemacht.
Nein.
Ist bei Ihnen, wie haben Sie das,
worum geht es da? Es ist auch sehr anders. Ich erkläre Ihnen auch, warum. Bei uns entsteht es wirklich aus einer Realität in Nazareth, eine arabische Stadt, kulturell isoliert. Wir sind nicht ganz Israel, wir sind aber auch gar nicht arabische Welt. Dadurch, dass wir in Israel sind, wir sind auch von der arabischen Welt getrennt. Und das ist ein Prozess, der schon über Jahrzehnten geht. Das normale Dialog mit jüdischen Städten drumherum ist reduziert auf das Banalste. Und nämlich, sie kommen zu uns am Wochenende billiger einzukaufen. Und man sieht, wie die ganze politische Situation schlimmer und schlimmer wird. Und man fragt sich, akzeptiere ich das? Tue ich nichts? Dazu kommt eine andere Dimension, dass nach dieser ganzen Erfahrung mit klassischer Musik, die ich, mein Bruder, meinen Eltern gesammelt haben, wir hatten wirklich ein sehr starkes Gefühl, wir wollen das weitergeben. Wir wollen diese Möglichkeiten an andere junge Menschen bieten. Und das war eigentlich der Anfang. Der Impuls war nicht, ein Orchester zu gründen oder was Symbolisches wie das westliche Divan zu machen, sondern weiter Musikausbildung anbieten zu können. Nach so vielen Jahren, jetzt haben wir so viele gute junge Musiker, die spielen. Sie brauchen eine Perspektive. Ihre Eltern wollen sie auch hören. Und dadurch kam diese Idee, wir müssen jetzt den nächsten Schritt ein Orchester gründen und ein musikalisches Leben in die Stadt hervorrufen.
Ja. Jetzt spielen diese Kinder, diese jungen Leute Streichinstrumente.
Ja, genau.
Die muss man zunächst mal lernen.
Genau.
Da geht's ja los.
Das ist erstmal der
Impuls. Wo lernt man das?
Das und lernt man in unserem Projekt, wie zu sagen. Der Projekt in seine Kern ist Musikerziehung, Musikausbildung.
Also das Orchester ist kein Orchester einer Musikschule, sondern das Orchester ist die Musikschule selbst, wenn man so will.
Nein, das Orchester am Ende ist eine Verbindung. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, also wir haben Musikschüler oder Ex-Musikschüler, die schon Studenten sind oder Young Adults, also junge Menschen, die Musik studiert haben. Und sie haben keinen Weg, ihr musikalisches Können in die Stadt selbst auszudrücken, weil es gibt kein Konzertleben. Und der Impuls war, ein Konzertleben, ein Orchester aufzubauen, damit es ein homogenes musikalisches, klassisches musikalisches Leben entsteht. Wir haben aber nicht genug junge Menschen, um ein ganzes Orchester zu fühlen, erstmal. Zweitens, die Idee ist ja, diese Isolation, kulturelle Isolation zu brechen. Und dadurch kommt die Lösung, ja, sie sollen mit Jugendliche aus Tel Aviv zusammen musizieren oder mit ihren Lehrern zusammen musizieren. Das bedeutet, dass auch innerhalb dieses Orchester auf einem Pult sitzt ein Junge oder Mädchen aus Nazareth und ihre Geigenlehrer aus Tel Aviv. Also es gibt auch eine
Generations-Miteinander.
Miteinander, ja, genau. Und in dem entsteht auch ein Lernprozess. Ein schönes Nebenprodukt, wie zu sagen, ist eben, dass unsere Konzerte sind jetzt so erfolgreich, dass es gibt Leute, die kommen aus Tel Aviv und aus Nebenstädte, um diese Konzerte zu hören. Und das ist eine kleine Revolution. Warum? Weil, wie ich gesagt habe, bis jetzt kamen die Leute nur um das Banalste zu machen in Nazareth und das war's. Dass wir jetzt kulturell als arabische Stadt was bieten, was sich lohnt, von außen halb zu kommen und uns zu hören, wenn man sich mit der politischen Realität da auskennt, dann ist das eine kleine Revolution.
Unterstützt Sie jemand in der Arbeit?
Ja.
Finanziell, institutionell?
Ja, ja, wir kriegen Unterstützung von sehr vielen privaten Menschen, die glauben an diese Vision. Aus Amerika zum Beispiel sehr viele Sponsoren, die sehr viele auch jüdische Sponsoren, die was anders wollen von dem Land, als was gerade läuft.
Das ist ohnehin ein Eindruck, den man haben kann, wenn man nur Nachrichten guckt, Fernsehen schaut oder die Zeitung liest, dass das Leben an sich dort, von wo berichtet wird, irgendwie doch anders ist als das, was die Medien
natürlich, der Fernseher zeigt nur Brennpunkte, aber die Realität ist nicht gut.
Jetzt machen wir wieder Musik. Claude Debussy haben Sie ausgesucht aus dem ersten Buch, der Prélude. Ce qu'a vu le vent d'ouest, das, was der Wind im Westen oder der Westwind gesehen hat, ist das ein Programm? Sind Sie das, was Sie im Westen eben in Europa gesehen haben?
Das ist lustig mit diesem Debussy-Titel. Ne? Das ist immer, Sie kommen am Ende des Stücks. Das bedeutet, es ist sowieso nur ein Nachklang, ein Nachgedanke. Auf Englisch sagt man ein Afterthought, also nicht wirklich ein Titel, sondern nur eine Idee. Aber dieser Titel ist wirklich sehr mysteriös, sehr unklar. Was hat eben das Westwind gesehen? Das weiß man nicht ganz genau.
Ce qu'a vu le vent d'ouest, was der Westwind gesehen hat, erzählen kann, kann man auch sagen. Aus dem ersten Buch der Prälude von Claude Debussy, hier in einer Aufnahme mit Christian Zimmermann.
Unglaublich gespielt.
Ja, auch den haben Sie sich nämlich gewünscht,
ja, diese Aufnahme. Unglaublich gespielt.
Unglaublich. Was finden Sie so toll an diesem? Das ist ja ein polnischer Pianist, der in, wo lebt er, in Frankreich?
Nee, ich glaube in Basel.
Oder in der Schweiz, ja.
Noch neutraler.
Ja.
Ja, eben warum, also dass er polnisch ist, hat keinen Einfluss auf seinen...
Das ist vielleicht wieder so ein Vorurteil.
Ja, sagt, Vorurteil, die Polen, warum muss das kein... Eben, ja. Sein Chopin ist toll, nicht weil er polnisch ist. Ich finde gerade in so einer Klaviertextur so viel Farbe, ja, aber auch so viel Präzision, so viel Differenziertheit und Klarheit. Diese Klänge werden sehr oft nur farbig betrachtet. Und der hatte Farbigkeit, aber auch so viel Klarheit und Differenziertheit. Und das ist wirklich erstaunlich.
Salim Aşkar, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie sind selbst Pianist, jetzt mit einer neuen Beethoven-CD präsent, mit dem erwähnten Orchester, dem Galileischen Kammerorchester, ich sag's mal auf Deutsch, was Sie in Nazareth gegründet haben, gastieren Sie in ein paar Tagen, am 8. August, beim Rheingau Musikfestival. Ich glaube, das ist schon der Name und diese Idee des Orchesters, die mehr die Leute zunächst mal interessiert, als das, was gespielt wird und wie gespielt wird. Das finde ich auch kein schlechtes Argument.
Super, ja.
Einfach mal sich das anzuhören. Wenn Sie musikalische Programme machen, was setzen Sie da aufs Programm? Was sollen die Musiker spielen? Wie gehen Sie da vor?
Also wir geben Werk im Auftrag. Das interessiert uns sowieso, das machen wir. Aber was finde ich hier interessant zu erzählen, ist, dass wir haben dort ein unglaubliches Privileg, was keiner hier hat. Das bedeutet, ich kann dort Beethovens 4. Sinfonie spielen und das ist eine Uraufführung. Das bedeutet, fast unser ganzes Publikum kommt zum ersten Mal in Begegnung mit die größten Meisterstücke und bekannteste Stücke, wo man hier schon denkt, ach, das kennen wir schon tausendmal gehört, haben wir.
Wo man über Details und Interpretationen feilscht
und dort, und
da geht es darum, dass
überhaupt was zu hören. Und da ist das erstmal, wow, diese erste Begegnung mit dieser Musik. Und das ist ein Riesenprivileg. Und das macht auch enorm viel Spaß. Das hat auch natürlich eine Art von erzieherischer Auftrag. Das haben wir schon, aber es kommt nicht so an. Also wir kommen mit dieser Einstellung, dass wir hier wirklich was Neues schaffen und dass die Leute bei uns, mit uns, was Neues erleben können.
Ich lese mal aus Ihrer offiziellen Biografie, die von Ihrer Agentur in Berlin verbreitet wird, vor. Da heißt es, dass Sie in Berlin die Al-Farabi Musikakademie ins Leben gerufen haben, bei der die musikalische Arbeit mit Flüchtlingskindern im Mittelpunkt steht. Zudem unterstützt Salim Aşkar als Botschafter des Music Fund Musiker und Musikschulen in Entwicklungsländern und Krisengebieten. Das lasse ich mal so stehen einfach und frage Sie, müssen Musiker, nicht viel mehr Musiker, sich in dieser Form, das ist ja kein politischer Einsatz, das ist ein humanitärer Einsatz, sich dieser Form dafür einsetzen, dass mit Musik die Welt vielleicht nicht besser wird, aber doch es nicht zu so vielen Konflikten kommt, weil wer miteinander Musik macht, der spricht anders miteinander und übereinander. Ist Ihnen das ein Anliegen und müssten das nicht viel mehr Leute auch tun?
Müssen nicht. Man kann die Leute nicht zwingen und wer das nicht in sich als großer Wunsch hat, der das lassen.
Also es ist kein Marketing, dass man sagt, ich mache das jetzt.
Das ist auch, was ich gerade sagen wollte. Und wer das macht aus dem falschen Grund, der soll das auf jeden Fall lassen. Weil Musik ist nicht dafür, und Politik ist auch nicht dafür, damit man seine Karriere verbessert. Ja? Also wer auch Politik machen will mit seiner Musik, soll das aus den echten Gründen machen. Es gibt so auch so ein bisschen so... Das Engagement light, wenn man so nach so Coca-Cola light, es gibt auch das politische Engagement light, so, wo man nichts tut, nur gegen Trump irgendwie ein twittert oder sowas. Ja, das kann jeder und auch so, was riskiert man genau damit, ja, gegen Trump in Europa etwas zu sagen, da muss ich gehen. Wirklich, also ich muss sagen, bei mir sind diese Sachen ein Muss. Ich komme aus dieser Situation. Ich bin aus dieser Situation gewachsen und ich habe keine Wahl wirklich. Also die Leute sprechen von Mut manchmal oder so, dass man mutig sich engagiert. Gar nicht. Es ist bei mir Ich komme aus diesem Ort. In diesem Ort hat man zwei Möglichkeiten. Passiv mitzumachen, Akzeptanz, Depression oder irgendeine Art zu zeigen, ich lebe nach meinen Idealen, auch wenn es ist das kleine Garten, den ich für mich gestalte nach meinen Idealen, trotzdem ich schütze das. Das ist alles. Es ist keine große Geste, keine große Taten. Ich schütze meinen kleinster Ort, den ich schützen kann, den ich aufbaue nach meinen Idealen. Und ich wohne jetzt in Berlin. Ich bin Berliner seit über fast 19 Jahren jetzt. Und das ist auch eine Heimat. Und diese Heimat erlebte vor ein paar Jahren auch große humanitäre und politische Fragen. Dann kam diese Möglichkeit, mir entgegen etwas dafür zu tun. Ganz klein. Ich weiß, das ist ein ganz kleiner persönlicher Akt.
Wenn Sie mit Menschen sprechen, die politisch Verantwortung tragen, ich will es mal so vorsichtig formulieren, Herr Aschka, was wünschen Sie sich von denen? Oder es muss ja irgendwie weitergehen mit diesem Konflikt. Es kann ja nicht so bleiben, dass Sie sich einfach die Köpfe einschlagen und irgendwann ist niemand mehr da. Es geht ja so nicht. Es muss ja irgendetwas passieren. Sie mit der Musik bringen die Menschen zusammen, ohne den großen Überbau zu sagen, damit rette ich die Welt, sondern das ist etwas für die Menschen. Ja. So habe ich das verstanden. Aber was ist die große Linie? Was muss passieren? Wie muss man vielleicht miteinander umgehen? Vielleicht ist das gar nicht eine Frage von großer Diplomatie, sondern einfach vom Umgang miteinander.
Ja, also wenn wir reden über Politiker aus unserer Region, mit denen, ich glaube, mit den Politikern, die jetzt in Macht sitzen, kann man nicht mehr viel sagen.
Herr Netanyahu ist wieder gewählt.
Ja. Und da kommt man nicht im Gespräch, glaube ich. Da bin ich sehr pessimistisch. Das ist viel zu demagogisch, viel zu zynisch. Da kann man sich wenig Hoffnung machen. Die Frage ist, warum er wieder gewählt wird. Das ist jetzt eine zu große Frage für unser heutiges Gespräch. Aber was passieren muss eigentlich, ist, dass man sich gegenseitig wie ein Mensch sieht und ein gleichberechtigter Mensch sieht. Das bedeutet, dass man nicht denkt, nur weil gerade man in die stärkere Position ist, man hat mehr Recht. Man kann nicht weiterleben by the sword, wie man sagt. Ja? Man kann nicht mit dem Schwert ewig, nur weil man gerade den Schwert in der Hand hat, dadurch auch weiter aufblühen und leben und glücklich sein. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Der ist eigentlich menschlich. Ja? Man muss der andere wie ein Mensch sehen, der genauso ein Recht hat, sein Leben zu bestimmen.
Jetzt geht unsere Sendung zu Ende, Herr Aschka. Und Sie sind ja Pianist, Musiker, das muss man, glaube ich, immer wieder sagen, weil wir gar nicht so viel über Musik geredet haben. Deshalb meine letzte Frage. Hätten Sie gerne lieber mehr über Musik geredet oder ist Ihnen doch Ihr Anliegen mit Musik, diese Aktion, die Menschen zueinander zu bringen, doch genauso wichtig?
Für mich, was wichtig ist, inhaltlich mehr treu zu sein oder die Themen, die auf dem Tisch, wie zu sagen, liegen, treu zu sein. Und ich freue mich, dass wir das alles besprechen können.
Er ist der Herrlichste von allen. Das ist ein Lied von Robert Schumann. Frauen, Liebe und Leben.
Ja.
Der Text ist von Adalbert von Chamisso. Und es singt Anne-Sophie von Otter, begleitet von Bengt Forsberg. Da haben Sie auch eine Beziehung dazu, vermutlich auch zu diesem Stück und zu diesen Interpreten.
Ne, zu den Interpreten nicht direkt, kein persönlicher Bezug. Ich finde, sie machen das einfach ganz wunderbar. Ich liebe diesen Liederzyklus. Ich finde, Schumann schafft das unglaublich, diese Gleichzeitigkeit von Stolz und Mut, Leidenschaft, Demut, Herzflattern, Angst, alles in derselben Moment darzustellen. Und mit dieser Verbindung, mit diesen Wörtern, das ist genau das. Die idealste Form von lieben oder geliebt zu werden.
Salim Aschka zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.